herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Die heutige Podcast-Folge hätte ich wirklich gerne gehört, als ich selber schwanger war mit meinem allerersten Kind. Ich glaube, es hätte mir echt viel erspart und manches besser machen lassen tatsächlich, als meine Kinder noch sehr klein waren. Und deswegen freue ich mich, dass ich dir hier heute dieses Interview zur Verfügung stellen kann, denn ich spreche mit Swantje Goldbach über das Lernen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, was soll mich denn jetzt schon das Lernen interessieren? Ich bin gerade schwanger und mein Kind muss nichts können, wenn es auf die Welt kommt. Und das ist auch ganz richtig so. Und das stimmt natürlich. Und gleichzeitig ist es so, dass wir alle mit einem unglaublichen Lerntrieb geboren werden. Also kleine Babys lernen unglaublich viel, schon die ersten Minuten, Stunden ihres Lebens. Und es geht auch immer so weiter. Und in der Regel ist es so, dass wir diesen Lerntrieb, diese Lernlust irgendwann im Laufe unserer Kindheit verlieren. Und mit Swantje spreche ich darüber, wie das nicht passiert. Also wie diese ganz natürliche Lernlust bleibt. Ich fand das Gespräch wirklich sehr, sehr inspirierend. Ich habe häufiger auch mal so gedacht, oh, ich habe doch einiges nicht so gemacht, wie man es vielleicht idealerweise hätte machen können. Ich hoffe, dass dir diese Folge Spaß macht, dass sie dich inspiriert und dass sie gleichzeitig jetzt nicht irgendwie einen Druck aufbaut oder das Gefühl macht, oh, so müsste ich als perfekte Übermutter sein, denn das sind wir alle nicht. Ich habe auch hinterher noch mit Swantje ein bisschen über unser Muttersein gesprochen und wir sind uns da total einig, dass wir beide keine Übermütter sind und das auch gar nicht das Ziel sein sollte. Und trotzdem ist hier in dieser Podcast-Folge ganz, ganz viel drin, viel Inspiration, wie du mit deinem Baby, mit deinem Kind umgehen kannst, damit es einfach die Lust am Lernen, an der Sprache, an Bewegung beibehält. Und ich wünsche dir nun ganz viel Freude beim Zuhören und du kannst uns auch zuschauen. Auf YouTube gibt es auch wieder ein Video dazu. Liebe Swantje, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir haben es schon lange Jahre vor, dass wir hier miteinander sprechen. Ich freue mich sehr, dass du jetzt da bist und dass wir über das Thema Lernen sprechen. Was kann das Lernen fördern? Was wollen wir überhaupt von unseren Kindern? Warum sollen die überhaupt so viel lernen? Ist das überhaupt gesund? Und vielleicht magst du dich erstmal ein bisschen vorstellen.
Ja, mein Name ist Swantje Goldbach. Ich bin Lehrerin, Lerntherapeutin und pädagogische Leiterin des Lernwerks. Das Lernwerk ist eine Einrichtung für Nachhilfe, man kann sagen mit einem nachhaltigen Konzept. Und das Lernwerk hat mein Bruder Jan Horn und ich vor fast 30 Jahren gegründet. Und wir wollten unheimlich gerne eine Alternative bieten, dass Kinder und Jugendliche lernen können, ohne Stress und ohne Druck und mit viel Freude und Hilfe zur Selbsthilfe erhalten und eben herausgeführt werden aus dieser Misere des ewigen Übens und Hinterherhängens. Und das machen wir bis heute so, mit Einzelunterricht und Prüfungskurse und Lerntherapien und Onlineunterricht. Also total schön bei uns. Und ja, mein eigener Schwerpunkt ist so ein bisschen die Motivation. Und wie schafft man es eigentlich, eine Lernflamme zu schüren, wenn sie schon ganz erloschen ist? Das ist ja manchmal bei Jugendlichen so. Ja. Und wie hält man sie am Leben? Und aber auch, wie kann man die Freude am Lernen entwickeln? Ja. Und deswegen danke ich dir besonders, dass du mich eingeladen hast, weil in allen meinen Tausenden von Gesprächen, die ich schon geführt habe mit Eltern, habe ich gemerkt, dass gerade junge Eltern schon Weichen stellen können.
Ja, ja, das ist natürlich ein total spannender Punkt. Magst du noch mal kurz erzählen, wie du selber, also warum du überhaupt auf das Thema gekommen bist? Also warum hat dich das schon ja früh wahrscheinlich interessiert? Als Pädagogin hast du ja wahrscheinlich auch da früh für dich die Weichen gestellt. Wie war das?
Also ich wollte schon immer Lehrerin werden, das ist auf jeden Fall so. Also schon in meiner Jugendzeit musste mein armer Bruder schon mit mir Schule immer spielen.
Ja.
Und das bin ich dann ja auch geworden. Und ich habe gemerkt, ich habe lange Jahre in der Schule für Schwererziehbare gearbeitet. Und dort habe ich gesehen, wie so Lernflammen schon ganz erloschen sind. Und da hat mich das unheimlich interessiert, weil von meiner Klasse haben einige wirklich noch Abitur gemacht oder auch gute andere Abschlüsse, sind noch in Berufe gegangen. Und beim Klassentreffen haben die auch gesagt, oh, du hast so viel Motivierendes mit uns gemacht. Und ja, das hat mir auch mein Herz wirklich erwärmt. Und ich weiß, der Mensch ist zum Lernen geboren. Also das ist also meine tiefste Überzeugung. So wie der Kolibri ein Flugkünstler ist, ist der Mensch eine Lernkünstlerin. Und ich bin mir sicher, dass das bei jedem Menschen so ist.
Ja.
Jung, mittelalt und natürlich bei Babys und Kleinkindern sowieso.
Ja.
Und das ist das, was mich antreibt.
Ja, bei mir gab es irgendwann auch so ein Aha-Erlebnis, wo ich mal drüber nachgedacht habe, was hat das eigentlich damit auf sich, mit dieser Schule und so weiter? Weil vorher lernen die Kinder doch auch die ganze Zeit und die kommen auf die Welt und lernen. Jetzt habe ich gerade einen Artikel gelesen, nein, nein, die lernen schon im Bauch. Und genau, vielleicht magst du dazu was sagen, also zu diesem Beginn, also dieses Lernbegierige, was irgendwie wir Menschen so mitbringen.
Ja, das ist auch ganz interessant, weil am Anfang haben wir noch einen ganz starken Instinkt für unsere Kinder, für diese Lernfähigkeit. Also wir würden ja nicht sagen, Henry, krabbel doch endlich oder
genau.
So. Oder Lotti, du verneinst falsch. Also wir kritisieren das gar nicht, sondern wir beobachten das und manchmal wiederholen wir ein bisschen Sachen. Aber im Grunde genommen ist das so eine ganz warme Anerkennung. Und ich glaube schon, dass in der Schule manchmal das verloren geht, weil kaum betritt ein Kind so die Schultür, fängt man eigentlich so ein bisschen an zu kritisieren. Das ist der Punkt, dass ein Kind früher das schönste und tollste Kind war. Und in dem Moment, wo es in die Schule kommt, ist es ein verglichenes Kind.
Oh.
Ja. Und das ist so ein bisschen dieser Punkt. Und ja, dann geht manchmal Sachen ein bisschen schief und dann fängt man an zu schieben und, ne, und dann fängt man an zu kritisieren, was ja auch im Moment noch im Wesen unserer Schule liegt. Fehler sind ja nicht so erwünscht und werden auch gemaßregelt. Das ist mein größter Kritikpunkt überhaupt an der Schule und am Schulsystem jetzt. Und ja, und dadurch kommt das, ne, dass dann sozusagen diese Lernflamme, die ja ursprünglich immer da war, immer weiter erlöscht.
Ja. Ich muss gerade dran denken, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, so ein, ja, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es war so ein Test sozusagen, wo es hieß, da sind irgendwie 10 richtige Antworten, eine falsche und dann wurde das so Schülern gegeben und die haben halt sofort die falsche gesehen, haben gesagt, ja, das ist ja falsch.
Mhm.
Ja, es waren 10 richtig.
Mhm.
So, ne? Und das ist eben diese verschobene Wahrnehmung irgendwie, was ist eigentlich? Es wird nicht so viel gelobt, was einfach da ist und was toll ist und gefördert wird, sondern eher kritisiert, was dann eben nicht so perfekt ist. Und ich finde es auch schwierig, tatsächlich so früh die Kinder mit Zensuren zu konfrontieren. Also da habe ich auch das Gefühl, da geht das Vergleichen dann ganz, ganz stark auch los.
Das ist ja natürlich auch ein Problem. Also wenn jetzt, ich bin ja auch Lerntherapeutin und da mache ich auch viel mit Kindern, die wirklich große, große Schwierigkeiten natürlich haben. Und jetzt haben wir meinetwegen ein Kind. Und ich bringe ihm jetzt etwas bei und das macht es schon richtig gut.
Mhm.
Und jetzt wird aber ein Diktat geschrieben oder irgendetwas. Und ich sage dann immer, ja, guck mal, aber das, was wir schon gemacht haben, das war nicht dabei. Diese Fehler hast du nicht gemacht. Das heißt, für mich ist das eine 1.
Mhm.
Ja, und weil das ja in der Schule bewertet wird. Aber dann steht er trotzdem drunter. Na, negatives Smiley oder so. Ne? Und das ist ganz schwierig, auch auszuhalten. Und da müssen wir sicherlich noch mal ran.
Ja,
Gott sei Dank betrifft das unsere jungen Eltern jetzt noch nicht, aber später können sie das in Erinnerung behalten. Ein tolles Kind zu einem verglichenen Kind, dass sie da sich so ein bisschen verwappnen und auch da ein bisschen runterfahren und sagen, okay.
Ja, manchmal ja auch zwischen den Geschwistern, ne? Guck mal, dein Bruder hat das aber so
geil. Ja,
das ist auch schwierig.
Ja, also, gerade wenn man der Älteste und dann der Jüngere rechts vorbeizieht, das ist ganz schwierig.
Ja, ja, ja. Lass uns zurückgehen zur Schwangerschaft, zur Zeit, wenn das Baby wirklich noch klein ist. Du meintest vorhin, man kann da schon Weichen stellen. Das ist ja auch immer so die Frage, auf der einen Seite muss man das? Es gibt ja auch so viele Kurse. Ich weiß noch, dass ich damals irgendwie PKIP gemacht habe, was da total in war, als mein Großer klein war. Und da gibt es ja auch alle möglichen Förderkurse. Und ich fand es ganz unangenehm. Also ich bin dann irgendwann da gegangen, weil ich gemerkt habe, alle drehen sich schon um, diese Babys. Nur mein Kind lag einfach nur so da und hat sich halt noch nicht gedreht. Und alle waren dann so happy, dass das Kind sich schon umdreht. Und ich habe dann gemerkt, oh, es kommt so ein, das Vergleichen, was du gerade angesprochen hast, fängt schon irgendwie an mit ein paar Monaten, wo ich dachte, das kann nicht sein. Ich fand es ganz, ganz blöd und habe dann auch nie wieder irgend so einen Lernkurs besucht und bin jetzt super gespannt, was du erzählst, weil du so liebevoll über die Lernflamme sprichst, was du da vielleicht ja noch mitgebracht hast.
Also im Grunde braucht man nichts.
Ja.
Ja, also im Grunde braucht man nichts. Man braucht also kein ABC-Mobile, man braucht keine teuren Spielsachen. Ja, all das ist total nicht nötig. Man muss nicht mal Englisch mit dem Kind sprechen, wenn man nicht zufällig muttersprachlich Englisch ist. Also das muss man alles nicht machen. Was man wirklich mit Kindern machen kann, ist echte Sinneserfahrung. Mhm. Und klar, für manche Eltern ist so eine P-Grip-Gruppe oder sowas deswegen schön, weil sie dann andere Eltern sehen,
genau,
und sie dadurch irgendwie das Gefühl, ja, haben, ich bin nicht allein damit, ich kann mich mal austauschen. Mhm. Aber grundsätzlich sollte man immer vorsichtig sein. Aber echte Sinneserfahrungen sind wirklich etwas sehr, sehr Wertvolles und Bewegung. Ja, und zwar ganz kleine Bewegung am Anfang, da braucht man gar nichts Großes machen, aber dass so ein bisschen Freiraum da ist und man wirklich fühlen kann, hier lieg ich, hier bin ich, und später, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, da Möglichkeiten zu schaffen. Und da muss man nichts Teures kaufen, man kann in den Wald gehen, man kann aber auch in eine kleine Buddelkiste haben und da ein bisschen Wasser reinlaufen lassen oder so. Und da mit allen Sinnen wirklich das erfühlen. Und viele Eltern fragen mich dann ein bisschen später immer nach so Wissenssendungen, ne, und solchen Sachen, ist das nicht dann wenigstens sinnvoll? Aber ich versuche das immer so zu sagen. Was ist ein echter Eimer versus eine Eimerherstellung? Das wäre ja so typisch so eine Wissenssendung. Ne? Also
ja,
einen echten Eimer kannst du, da kannst du den über den Kopf ziehen und dann ist es plötzlich dunkel, dann kannst du da reinrufen, dann heilt das und es hört sich ganz lustig an. Du kannst den vollfüllen mit irgendwas und merkst, dass du den selbst gar nicht mehr tragen kannst, also dass dieser Henkel einschneidet. Du kannst aber auch alles mögliche in der Höhle da drin bauen für irgendein Stofftier oder sonst etwas. Und die Eimerherstellung, die man sich anschaut, macht eine unklare Spur, nennen wir das als Pädagogen. Ja? Das heißt, du hast das nicht vollständig begriffen. Deswegen ist meine ganz tiefe Überzeugung, lasst die Bildschirmmedien aus, Leute. Wartet, bis die Kinder in der Schulreife sind. Und dann kann man überlegen, wie macht man das. Das heißt nicht, dass wenn jetzt so eine Weltmeisterschaft ansteht und alle sind Fans oder so und jetzt ist das Kind erst 5 und ist noch nicht in der Schulreife und das wird aber geguckt mit der Familie, ne, das ist jetzt nicht damit gemeint, aber ich rate davon sehr dringend ab. Ich weiß, viele werden jetzt denken, oh nein und so, aber ich kann es nur sagen, in all meinen Erfahrungen 30 Jahren, lass das einfach. Macht keine unklaren Spuren.
Ja, es gibt ja manchmal so Situationen, also ich kenne das selber, dass man in so krassen Überforderungssituationen ist, ne, wo man sagt, ich brauche jetzt einfach mal eine halbe Stunde, ich muss kurz meine Augen zumachen, ich kann gerade gar nicht mehr. Und dann wird was angemacht, diese halbe Stunde. Würdest du auch sagen, dass das richtig schädlich ist? Also wenn es einfach ja irgendein Comic, also irgendwas ist, ne, was man sich anguckt, wo man weiß, das ist okay und das kann mein Kind ruhig eigentlich schauen, so vom Inhalt her. Würdest du auch da sagen, dass es eine unklare Spur hinterlässt?
Irgendwie? Ich würde es nicht machen. Ich gebe es offen zu. Ja? Mhm. Also ich denke mir, wenn man irgendwann bis Kinder ein bisschen weiter sind und man fängt ein bisschen mit Hörspielen an oder so, meinetwegen Sonntagmorgens oder so, oder man fährt mal zu Oma Frieda und fährt da 7 Stunden, da kann man auch mal Hörspiele hören ohne Ende. Aber ich glaube, ich würde es nicht machen.
Mhm.
Und ich kann das vielleicht ein bisschen so erklären. Also ein großer Schlüssel zum Lernen ist Anstrengungsbereitschaft. Ja, das kann man vielleicht so sagen. Und Anstrengungsbereitschaft entsteht durch Selbstwirksamkeit. Also die Selbstwirksamkeit in einem Menschen, der stärkt die Willenskräfte und der stärkt wiederum die Anstrengungsbereitschaft. Und wodurch entsteht Anstrengungsbereitschaft? Durch etwas, was man eben selber tut. Dadurch entsteht das. Und ich mache dir mal vielleicht ein kleines Beispiel. Das ist jetzt zwar schon viele Jahre her, aber ich glaube, das hat sich nicht verändert. Wir waren in einem großen Park und dort gab es ein riesiges Stockbrotessen. Also bestimmt 300 Eltern, ein Riesenevent, mehrere Feuer und Riesenteig. Also super cool war das. Und da war ich auch mit meinen Kindern. Und dann haben zum Teil die Eltern auch zwei Kinder und also ein großes Hallo. Du kannst ja mal raten, wie viele Kinder haben sich ein Stockbrot gemacht?
Ich würde denken, eigentlich alle, aber wahrscheinlich
Nein,
stimmt es nicht.
Zwei Stück. Und zwar meine beiden Kinder haben sich ein Stockbrot gemacht und die restlichen Kinder haben ein Stockbrot gegessen. Aber gemacht hat es die Mutter. Und ich sage jetzt echt die Mutter, weil der Vater hat zum Teil auch versucht, aber der hat das zu nah ans Feuer gemacht und hat das dann irgendwie verkuckeln lassen. Das soll man ja nicht essen. Deswegen haben die Mütter dann die Stöcke übernommen. Und die haben dort gestanden und haben astreine Stockbrote gemacht. Ja? Also die waren nicht innen glitschig und die waren von außen knusprig. Und dann wurden die auch noch gepustet und die Kinder haben die gegessen. Mhm. Aber das ist das Gegenteil von Selbstwirksamkeit. Mhm. Und das ist auch das Gegenteil von Anstrengungsbereitschaft. Mhm. Und an diesem kleinen Punkt ist mir wahnsinnig viel klar geworden. Ich stand dort und habe auch wieder für meine Arbeit überlegt und habe gesagt, daran sehe ich so unheimlich viel. Mhm. Ja? Und da haben wir uns jetzt irgendwas vergeben. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was hat das jetzt wieder mit meiner Situation zu tun, wenn ich mich mal kurz hinlegen will, ne? Aber wenn wir ganz früh Kindern beibringen, Dinge zu machen, selbst zu machen oder auch vielleicht uns zu helfen, dann könnten wir jetzt in diesem Punkt auch sagen, Mama muss sich kurz hinlegen. Könntest du mir den Gefallen tun und könnte man als kleinen Auftrag geben. Und das wäre so lieb von dir. Und dann würde das auch funktionieren, wenn man das einübt. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie wir das letztlich einüben mit kleinen, ganz kleinen Kindern schon. Mhm. Aber das ist etwas, was unheimlich weiterhilft, weil ich mache jetzt hier eine steile These, aber ich weiß, ich habe recht. Wenn man ein ganz kleines Kind dazu bringt, zum Beispiel ganz im Spiel und Spaß und Kinder, du hast ja gesagt, die lernen wahnsinnig gerne, eine Besteckschublade auszuräumen. Also Messer zu Messer, Gabel zu Gabel, Löffel zu Löffel, total gut auch fürs Mathe nachher später übrigens, ja, dann würden die das total gern machen. Die Eltern sind da, dann könnte man irgendwie sowas sagen wie, oh, die Besteckschublade ist ja schon leer. Wer hat das denn hier gemacht? Ach du, wieder mein großes Kind oder so, ne? Also, dass man das belobt, dieses Selbsttuende. Und dann wäre das irgendwann so, dann könnte man irgendwann auch die Spülmaschine ausräumen, ohne Problem. Das lernt ein Kind in dieser Zeit. Und man kann viel, viel früher was machen im Haushalt, als man denkt. Und später dann, wenn ein Kind die Spülmaschine ausräumen kann oder auch die Besteckschublade, kann es auch Hausaufgaben machen. Das ist die These und das ist so. Okay. Ja, also im Grunde genommen ist das dieses mich anstrengen können, auch wenn eine Sache mal jetzt nicht so super ist. Denn Hausaufgaben sind langweilig, das ist so. Und auch nicht gerade besonders sinnig, davon abgesehen. Aber
doch nicht alle.
Naja, also eigentlich fast nie, aber ja. Aber trotzdem müssen die im Moment noch gemacht werden, sage ich mal. Und das ist im Grunde diese Sache. Und diese kleine Aufgabe könnte man zum Beispiel dann geben. Oh, könntest du vielleicht schon mal mit dieser Spülmaschine anfangen? Ich lege mich mal eine halbe Stunde hin. Aber dann machen wir das und das zusammen.
Es ist halt so ideal, ne? Also ich folge dir total, ich verstehe total, was du meinst und ich traue es dir auch total zu. Ich kenne dich auch ein bisschen.
Ja.
Und ich sehe auch schwierige Situationen, ne? Also schwierige Situationen mit Kindern, wirklich schwer überlastete Mütter zum Teil, ne? Und wo ich so denke, auch da abzuwägen, was ist gerade wirklich wichtiger sozusagen, ne? Schreie ich jetzt gleich mein Kind an, ne? weil ich wirklich gerade nicht mehr kann und das hat auch keinen Bock, irgendwas auszuräumen oder so. Ne? Und dann gebe ich ein Alternativangebot, einfach um kurz zur Ruhe zu kommen. Das ist, glaube ich, auch immer ganz ganz gut zu wissen, dass es nicht so, es gibt nur das eine und das ist dann, ne, diese super Mama, die das alles perfekt macht, sondern dass man sagt, ich darf auch mal unperfekt sein, das ist auch in Ordnung. Und gleichzeitig finde ich es total wichtig, dass du das sagst, also das alles und auch so ein Verständnis dafür gibst, dass wir als Eltern vielleicht den Kindern auch viel zu viel abnehmen, ne, und dann die Langeweile gar keinen Raum mehr hat, zum Beispiel die Langeweile, die super wichtig ist für die Kreativität. Da kannst du auch gerne noch was zu sagen, wenn du möchtest, ne, oder auch dieses, Kinder können schon viel früher im Haushalt helfen und wollen ja auch, das ist ja auch so spannend, da wo sie eben noch nicht helfen können. Da wollen sie helfen. Alle meine Kinder wollten die Waschmaschine einräumen, ausräumen, als sie es noch nicht konnten. als sie es dann konnten, da wollte ich dann gerne, also da habe ich es denen quasi abgenommen und habe gesagt, nee, lass mich mal schnell so, pädagogisch unwertvoll. Und später, als sie es dann konnten, wollte ich, dass sie es machen, aber da hatten sie dann keine Lust mehr, ne?
Also ich denke, du sagst was sehr Wichtiges. Mir geht es niemals um Perfektion.
Ja.
Und es gibt immer schlechte Tage und es gibt immer irgendetwas.
Mhm.
Ja. Und das, da bin ich total bei dir. Und das sollen bitte auch alle diejenigen, die jetzt hier zuhören, nicht falsch verstehen. Aber es geht mir ja, uns ging es ja um, was ist fürs Lernen gut? Das war ja
genau.
Sozusagen unser Ausgangspunkt.
Genau.
Da kann ich sagen, es lohnt sich, wirklich früh anzufangen.
Mhm.
Und vielleicht nehmen wir dieses Beispiel mit der Wäsche nochmal auf. Also das wäre ja, also der erste Schlüssel, haben wir ja gesagt, ist die Anstrengungsbereitschaft. Das wäre jetzt ein weiterer Schlüssel. Was könnte passieren? Also wir nehmen jetzt mal an, wir hätten ein Kind und wir sind schon ziemlich am Limit und die Wäsche piept unten und dies und das. Ja, so wie du das ja auch ganz recht beschreibst. Angenommen, wir hätten jetzt gerade vielleicht eine kleine Eisenbahn aufgebaut und da wäre jetzt gerade hier so ein bisschen am Fahren und so weiter. Und da könnte ich sozusagen jetzt rein aus meinem Lernverständnis die Idee geben, wir machen erstmal mit der Eisenbahn und die Wäsche bleibt erstmal kurz da. Wir gucken ganz und gar und bauen was auf und die Schienen und das alles. Und dann wird gesprochen und sagt, jetzt muss Papa irgendwie mal die Wäsche rausholen, weil die hat da jetzt geklingelt. Ja. Und jetzt können wir sagen, das Kind, eine Kind ist davon noch anderthalb. Ja, das ist also noch richtig klein, so dass, wie du es ja sagst, jetzt geht's los. Und sagen, und das können wir, müssen wir jetzt mal kurz machen, weil sonst wird die Wäsche gar nicht gut. Ne? Und dann holt man die Wäsche hoch oder holt sie her. Und jetzt haben wir diesen nassen Wäschekorb. Und nun kann man sich ja fragen, ja, was passiert jetzt? Also was könnte mit so einem Kind passieren mit dieser Wäsche? Ja, es kann sich hochziehen am Korb. Es könnte in diese nasse Wäsche greifen. Ja, was ist es? Saubere Wäsche, ne? Es kann in die Wäsche mal beißen. Ja, wird auch nichts passieren. Und ein etwas größeres Kind könnte schon zureichen in diesem Moment. Und klar, du sagst, das ist jetzt eine Idealvorstellung. Aber gerade weil Kinder es am Anfang gerne mögen, kann man das wirklich machen. Und das Irre daran ist, Christine, das bleibt.
Mhm.
Also das ist eine Tätigkeit, weil man, jetzt konzentrieren wir uns total auf die Wäsche.
Mhm.
Jetzt sind wir kurz weg. Und was schenken wir ihnen an Schlüssel? Eine gewisse Geduld, ja, mhm. Und aber auch Konzentration. Weil Papa oder Mama oder wer auch immer konzentriert sich jetzt kurz auf die Wäsche.
Mhm.
Und wieder kann ich hilfreich sein.
Ja.
Ja. Und selbst wenn das nur ein ganz kleines Baby ist und man gibt ihm ein kleines Stück von dieser klitschnassen Wäsche, also von der nassen Wäsche in der Hand und das, das Gefühl von Sinneserfahrung,
mhm.
dann würde das Kind auch ruhig sein. Es wäre nicht so, dass das Kind, es wäre so überrascht von diesem Gefühl und müsste das erstmal erkunden.
Mhm.
Und ein größeres Kind würde darin rumwühlen und ein noch größeres Kind könnte da einem zuhalten und sagst, was möchtest, wollen wir das auf? Habe ich das jetzt überhaupt hier? Und noch ein größeres Kind könnte man noch mal einbinden. Und Kinder wollen gefallen und genügen.
Und die wollen auch mitmachen, ne?
Und
also,
wollen mithaben.
Und auch wirklich helfen. Also das fand ich total beeindruckend. Also ich hatte ja von dem Ganzen noch gar keine Ahnung. Ich bin ja so wirklich in diese Mutterschaft reingestürzt, noch ziemlich jung und ja, hatte da einfach so noch gar keine Idee. Aber mir ist das wirklich aufgefallen, wie die Kinder im kleinsten Alter schon eigentlich machen wollen, was wir machen. Und eben dieses, da nehme ich es ihnen ab. Ne, weil es schneller geht, wenn ich das selber mache. Und dann haben sie irgendwann eben dann keine Lust mehr.
Genau, und diese kleine Zeit, sich zu nehmen, die Kinder mitarbeiten zu lassen, ja, die lohnt sich hinten raus
das
hundertfach.
Genau.
Ja? Also die lohnt sich wirklich hundertfach. Und später in der Jugendzeit wünscht man sich, aber die Kinder haben sich eingeübt. Und wir haben ganz viele Kinder, die das nie geübt haben. Und bei uns war das immer so, weil ich muss ja auch arbeiten, das ist ja auch so, aber es hat auch viel Zeit gekostet.
Mhm.
Natürlich dauert das länger.
Ja,
ja?
Genau.
Aber das, jetzt sind ja junge Eltern da, das heißt, sie können noch kurz überlegen, ob ich das vielleicht mache.
Mhm.
Klar, es dauert jetzt erstmal länger,
mhm.
aber nach hinten raus hat man nachher total viel davon
mhm.
und gleichzeitig eben diese Selbstwirksamkeit von Kindern. Und was man auch machen kann, ist, wenn man dann, wenn die dann älter sind, dass man zum Beispiel eine kleine parallele, einfache Puppenküche aufbaut und selbst was macht, eben, dass die dann mitarbeiten können oder die wuscheln schon am Waschbecken und waschen schon die Möhren und solche Sachen. Das sind alle solche Tätigkeiten und dieses Miteinandersein, das macht so viel und gibt einem eben diesen zweiten Schlüssel, Konzentration zu haben.
Und könnte vielleicht auch was für Menschen sein, die nicht so gerne spielen. Also ich bin zum Beispiel so eine Person, ich habe es immer doof gefunden, mit den Kindern zu spielen. Ich konnte irgendwie mit denen nicht spielen. Aber ich konnte mit denen, ich konnte so im Alltag so Sachen mit denen machen. Ne? Das hat mir irgendwie mehr gelegen. Und das könnte ja dann auch sowas sein, ne? Das, weil das Spielen ist ja für die Kinder auch Lernen am Ende.
Ja, aber ich denke mir, man kann sich auch nach und nach so ein bisschen Spiele aneignen. Also es ist durchaus hilfreich, auch wenn zum Beispiel Kinder noch ganz klein sind, dass sie auch dort diese Konzentration auf ihre Bedürfnisse fühlen, dann können sie auch leichter zurückstecken, wenn man die Bedürfnisse kurz nicht befriedigen kann. Ja, auch ein ganz, es ist manchmal langweilig, mit Kindern zu spielen. Wir brauchen uns jetzt hier da nichts vormachen. Ne? Mhm. Also jetzt haben wir zum 27. Mal die lieben ja auch immer das Gleiche, diese Ritterburg aufgebaut. Und dann könnte man schon fast darüber zusammenbrechen. Ja, aber gleichzeitig, wenn man dann versucht, sich dort so ganz doll zu intensivieren, man muss das ja nicht ganz stark machen, aber dann wirklich ganz und gar dabei sein. Nicht ans Telefon, nicht eben die Spielmaschinen, sondern nur noch auf diese Ritterburg, dann entwickelt sich ganz viel. Mhm. Und das ist auch hilfreich, wenn man zum Beispiel mehrere Kinder hat, die verschiedene Bedürfnisse haben, dass man sagt, jetzt ist erstmal dieses Kind in der Reihe und er wollte gerne die Ritterburg. Ne? Und wir haben es manchmal zum Teil so am Anfang gemacht, dass mein größerer Sohn dann so eine Art Abgrenzung hat, dass die Kleine nicht durch die ganzen Bauten durchforken konnte. Aber ziemlich bald hat sie auch dort am Vorbildhaften gelernt, was er möchte und hat dann mitgemacht. Mhm. Und dann hat wieder jemand anderes ein anderes Bedürfnis sozusagen. Ja. Mhm. Und du hattest ja vorhin das schon mit dieser Langeweile gesagt. Also auch Spielen muss gelernt sein. Mhm. Ja, also viele sagen mir immer, ja, mein Kind ist immer langweilig und das kann gar nicht spielen. Aber deswegen lohnt es sich durchaus auch Anlässe zu schaffen und erstmal zu gucken, wie spiele ich denn und wie spiele ich dann mit. Guter Anfang ist meistens Höhlen zum Beispiel. Alle Kinder lieben Höhlen, egal in welchem Alter, ja. Und dass man dann eben auch viele Decken hat, die man dann ganz leicht mal machen kann. Das ist, oder man kann auch einen Laken nehmen, also man muss da nichts kaufen. Oder man sieht mal einen guten, großen, alten Pappkarton, super, das ist dann gleich das Richtige. Und wenn Kinder lernen, wenn Eltern da mitmachen, wenn sie sich auch in die Höhle setzen, wenn sie sagen, wollen wir hier heute Abendbrot essen, also was Abenteuerliches tun und kleines Geschirr aufbauen, dann lernen die dieses Spielen und dann können sie sozusagen das auch weitertragen. Mhm. Genauso ist das mit einem ganz wichtigen Thema, was unglaublich viele Eltern mir sagen, ja, kann ich schreiben, er mochte auch nicht malen. Und dann denke ich immer gleich an irgendeinen Reflex, der vielleicht nicht abgebaut ist, ist irgendwas an der Sehne oder so, ja, weil ich immer gleich so, und dann aber kriege ich eigentlich raus, es wurde ja auch nicht gemalt. Es wurde einmal ein Stift in die Hand gegeben, wurde ein bisschen Zettel hingelegt, aber malen ist natürlich viel mehr als Stift und Zettel. Ja, also es kann ja alles sein, das kann im Sand irgendwas Anfangendes sein, es kann große Wachs, es kann mit Fingerfarben, es kann halt ganz viel sein und auch da gilt das Gleiche. Ja, ich fange an, und ich konzentriere mich darauf, auf dieses Tun. Und das Kind sieht es und macht da mit. Und dann schlüpft es sozusagen rein. Und kann ich auch was ganz Lustiges erzählen, weil wir hatten da wirklich, unser Großvater, bin ich heute noch happy, der hat uns irgendwie aus Amerika so Vordrucke geschickt mit so kleinen Figuren. Die konnte man so rausdrucken in allen Hautfarben und die konnte man dann so ankleiden. Und da waren die Kinder wirklich noch super klein, als wir das bekommen haben. Aber am Anfang konnte man das ganz leichter machen mit Frisuren, so ein bisschen raufkleben. Es war noch ganz. Und da haben wir zum Beispiel über Jahre einen Flitz mit diesen kleinen Menschen bekommen. Und mein Mann hat das immer sinnloses Gestalten genannt, aber hat total Spaß auch daran gehabt. Und wir haben dann wirklich so Sonntage damit verbracht. Und da sieht man auch über die ganzen Jahre die Entwicklung, solche kleinen Menschen anzuziehen und nachher später auch damit verschiedenen Sachen auszustatten, mit Fußbällen und mit Trikots und dann mit Glitzerohrringen und was auch immer. Und die haben wir dann immer so aneinander getackert über die Jahre und da haben wir so eine riesige Girlande gemacht. Mhm. Und das war so, es war langweilig. Es regnet draußen und plötzlich sagt, wollen wir Männchen machen? Ja, das war so ein eingeübtes Ritual. Und schon war alles draußen und schon haben alle angefangen. Ja. Mhm. Und das ist wirklich so, man muss auch Dinge erüben, ja, damit die Kinder sozusagen Spaß daran haben. Und deswegen lohnt sich auch ein gemeinsames Spiel oder Bastelarbeit und sich auch darauf dann total kurz zu fokussieren. Mhm. Ne? Die Spanne ist bei Kindern nicht sehr lang, aber dann total und dann wieder das Nächste.
Ja, ja. Ja, das ist, es ist total toll. Ich sehe, was ich alles hätte tun können. Wie
Hast du viel
gut,
getan, ja.
wie gut, dass unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich noch jüngere Kinder haben oder vielleicht
Ja.
gerade schwanger sind und noch
Ja, ja.
planen, was
Ja.
soll kommen. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht auch so ein bisschen eine Frage ist, wie viel hat man selber so erlebt in der eigenen Kindheit? Was war da so normal? Auch so was so Ideen angeht oder also ja, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Also wenn angenommen, es gäbe eine Person, der gar nicht so viel einfällt, was man so spielen kann. Du hattest ja jetzt schon ein paar Sachen genannt, aber vielleicht magst du noch mehr aus dem Hut zaubern, wo du sagst, es sind tolle Spiele, vielleicht gerade für unterschiedlich alte Kinder oder noch ganz kleine Kinder. Vielleicht hast du da noch ein paar Ideen.
Also man kann sagen, je jünger das Kind, desto einfacher kann es sein. Ja, also es ist wirklich so, dass man ganz kleine Kinder ganz einfach bedient aus Dingen, die man sowieso hat. Kleine Schüsselchen, kleine Löffelchen, Dinge rein und raus machen, runterfallen lassen und solche Sachen. Und wenn man es schafft, dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen Sand zur Verfügung zu stellen. Also bei uns war das total absurd, weil mein Sohn ist im Winter geboren und der kriegte dann so richtig so Sandleidenschaft und es hat geschneit und dann haben wir wirklich eine Schublade mit Sand unter unserem Sofa gehabt, die man so rausziehen konnte. Und da habe ich mich damals, dann später habe ich mich gefragt, es war ja mein erstes Kind, andere Kinder hätten noch damit rumgeschmissen oder so, aber hat das genau verstanden, dass das in dieser Schublade bleiben kann. Konnte dann in diese Schublade gehen. Es gibt noch so lustige Fotos, wie wir Sandförmchen in unserem Sofa machen, aber am Sofa basteln. Also. Aber letztlich braucht man wirklich nicht viel. Also alles, was zum Basteln ist, ist gut, wenn man das hat. Auch schon recht früh. Es gibt Scheren, die können überhaupt nichts Gefährliches anrichten, aber können ganz gut Papier schneiden. Da recht früh Dinge zur Verfügung zu stellen, die auch gut greifbar sind. Ja, also mal Dinge, die einfach da sind und gute Klebe, vielleicht einen guten Ort, wo auch Dinge passieren dürfen. Das kann ich immer nur raten. Und alles, was also wir haben viel Bauklötze gehabt und Tiere, das ist ja meistens das, was Kinder sehr gerne mögen. Also es ist nicht nötig, dass man jetzt Mordsdinge kauft. Ja, also man kann auch Sachen gebraucht natürlich kaufen, aber Dinge zum Bauen sind für viele Kinder wichtig und Dinge zum Rollenspielen sind für viele Kinder wichtig. Ja, also meine Tochter zum Beispiel hat sehr viel Kindergarten immer gespielt. Ja, alle haben irgendwas machen müssen und alle. Ja, da habe ich immer ganz gesehen, was da im Kindergarten so läuft. Das war ganz, ganz süß. Also ich denke, Malen, Basteln, Bauen und Rollenspiele, das ist gut. Und denke, Höhlen sind immer gut und so kleines so Geschirr und Dinge zum Nachahmen. Und man muss nicht wunder was Teures kaufen. Eine Puppenküche ist auch eine Puppenküche, wenn sie aus einem Karton gemacht wird und man zwei kleine Töpfchen hat. Ja, also auch da, also die Entwicklung vom Lernen von Kindern ist nicht eine Geldfrage, wirklich nicht.
Ja, und eben auch nicht immer das Fertige hinzustellen, ne?
Genau,
Also
das
so ein
braucht man eigentlich nicht.
Karton kann auch besser sein als eine fertige Puppenküche, weil es vielleicht noch gestaltet werden kann, ne? Oder dann noch angemalt wird oder irgendwie so, ne?
Genau, man kann auch Dinge von draußen reinholen, ne? Also das ist Kastanien und ja, alles Mögliche. Man kann Sachen sammeln. Wir haben unheimlich viel mit so einem Körbchen immer gesammelt. Und ja, aber klar, man sagt, man hat selbst keine Idee, aber Kinder lieben es im Grunde, das Leben nachzuspielen. So kann man das sich vielleicht vorstellen. Also auch Dinge, die man vielleicht aussortiert hat aus seinem eigenen Kleiderschrank, auch Schuhe und Mützen und so weiter, sowas in seinem Korb zu legen. Ich habe viel versucht, das so einfach wie möglich zu halten, damit man es auch leicht aufräumen kann, weil sonst ist ja, ne, ein kleiner Kaufmannsladen oder so. Also Dinge vom Leben nachspielen, das lieben die meisten Kinder. Und manche haben eine große Bauaffinität. Ja.
Hast du da noch zu den Materialien noch Gedanken? Also ich zum Beispiel mochte halt immer lieber die Naturmaterialien oder ich fand es halt auch schön, wenn mit echten Sachen sozusagen gespielt wurde und nicht so Plastiktütüt und Bling-Bling. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen.
Mag ich auch, aber ich hatte aus meiner Kindheit zum Beispiel noch eine alte Plastikkasse für unseren Kaufmannsladen, die also wo man drückt und wo Zahlen hochgeschnappt sind und wo das Ding so aufgehört. Und das war natürlich schon der Renner. Und also die habe ich jetzt auch noch mal wieder eingemottet. Also ich denke, auch da braucht man nicht ja, päpstlicher sein als der Papst, sage ich mal, aber man braucht nichts. Dolles kaufen, ne? Aber weil man natürlich aus seiner Kindheit noch was Altes hat. Und bei meiner Tochter zum Beispiel, das ist auch eine sehr lustige Geschichte. Ich hatte also eine ganz tolle Puppe anfertigen lassen für sie, also eine super Puppe aus Stoff und Pipapo, also war auch für mich damals ziemlich kostspielig. Und sie sollte sie zu Weihnachten kriegen. Und kurz im Herbst sind wir auf einem Flohmarkt und sie sieht eine Puppe und sie war dann noch sehr klein und zwar so richtig so Plastik und so, also so richtig so vom alten Schlag und sie hat da sofort drauf reflektiert und ich habe gesagt, nee, nee, weil ich hatte die andere schon im Schrank, wir kaufen jetzt keine Puppe und dieser Verkäufer war so, meinte, also das ist jetzt, sie soll jetzt nur 1 Euro kosten, hat er gesagt, die können sie doch kaufen und ich sage, ach nee und so, dann schenke ich ihr, die hat er dann gesagt, ich habe gesagt, oh, na gut, dann war es zu spät, ich habe gesagt, das ist eine normale Puppe, habe ich zu ihr gesagt, ne, also die. Und sie, aber sie ließ sich nicht abbringen und die hieß ihr Leben lang Ormale Puppe. Deshalb, wo ist denn meine Ormale Puppe? Genau. Also, und ich habe dem natürlich auch das Geld gegeben und also diese Puppe und die andere wurde nie, nie akzeptiert. Also ihr ganzes Leben hatte sie Ormale Puppe und dann hatte sie diese Ormale Puppe einmal liegen lassen bei Freunden von mir und die hatten so ein bisschen meinen Geschmack so und dann hat sie irgendwie gesagt, also wir fanden die Puppe nicht mehr und die rief mich an. Hier ist so eine komische Puppe liegen geblieben. Ich glaube nicht, dass sie euch gehört. Und dann ist es etwa die normale Puppe so ungefähr. Und dann haben wir die also abgeholt. Also diese Puppe musste es sein. Und die ist akzeptiert und geliebt. Ja, und das ist so. Und da, also da zum Beispiel, ne? Das ist so, wo die Liebe hinfällt, ne?
Wo die Liebe hinfällt, absolut. Und die Puppen oder Barbies oder was auch immer werden ja genauso gemacht. Oder auch mit den Aromastoffen, dass sie so ein bisschen nach Vanille riechen und diese ganzen Sachen, damit die Kinder auf die abfahren. Also das ist ja auch alles
Ich
gut
glaube,
durchdacht von der Industrie, sage ich
ja,
mal.
wobei ich in diesem, Entschuldigung, in diesem Fall war es wirklich so, es war wirklich Zeit, dass sie eine Puppe hatte. Ich wusste das auch und ich wollte halt Weihnachten abwarten, wollte dieses große Event. Ich war ein bisschen spät dran, ich hätte es ein Vierteljahr früher machen. Es war am höchste Zeit, dass sie eine eigene, richtige Puppe hatte und ja, deswegen ist die
Nein,
Adoption
es ist ja auch
passiert.
alles gut. Ich hatte auch normale Puppen für die Kinder. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie radikal oder so sein. Aber was mir manchmal auffällt, ist, dass es super viele, 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 viele Spielsachen gibt und die Kinder, wo ich das Gefühl habe, es gibt eine riesige Überforderung. Es war übrigens bei uns auch nicht anders, weil man kaum dagegen ankommt, gerade wenn eben auch noch Geschenke geschenkt werden. Ne? Beim Kindergeburtstag schenken die Freundinnen und so weiter und die Eltern von, also die Großeltern schenken was. Alle schenken, beschenken diese Kinder und man hat irgendwann ein Kinderzimmer, was überfließt, voll mit Zeug. Und ich habe das Gefühl, dass das zum Beispiel auch das Spielen so hemmt eher, als dass es zum Spielen anregt.
Darf ich dazu einen Tipp geben?
Voll gern.
Genau, ich habe das auch geahnt, als meine Kinder geboren wurden. Und wir haben also so bestimmte Tiere gehabt, die Holztiere, die ich total schön fand. Und ich habe also die Losung ausgegeben, dass das unsere Wünsche sind. Ja, also Tiere. Und hier jede Familie, immer wenn sie mal was schenken, wenn dazu was schenken könnte. Und das habe ich auch bei unserer Taufe gemacht, weil da ist das auch so ein Einfallstor für viele, ne? Und wir haben wirklich viele total schöne Tiere und die haben sich über die ganze Zeit, also immer mal wieder
Vermehrt.
vermehrt, sozusagen. Aber, und dann, meine Kinder wissen heute auch noch, den habe ich doch von meiner Oma und den habe ich von dem und dem und so weiter. Und ich habe es mir auch aufgeschrieben zum Teil, von wem wir welches Tier hatten. Und dann haben auch Leute angerufen und so, seid ihr noch mit den Tieren? Ja. Und das haben wir sehr, wirklich sehr lange durchgehalten und die sind hier immer noch wertvoll, die können wir auch weiter vergeben. Ja, ich habe die sehr schön, wir haben da ewig mit rumgemacht. Und das ist zum Beispiel eine ganz gute Idee, weil
Total.
dann haben wir ab und zu nachher so mal Zäune dazu. Also ich habe dann nicht mehr ein Tier, sondern habe dann Zäune dazu und Ställe und was auch immer. Ne? Und ja, und viel so selbstgemachte Sachen, konnte man Tücher und so, aber in dieser Welt sind wir dann geblieben. Und das ist zum Beispiel eine ganz gute Sache. Dann seid ihr, ist man nicht so überfüllt mit Sachen.
Absolut. Und dann kann man, also dass man sich irgendwas überlegt,
Genau, was
was
man
man
gerne.
sammeln
Ja,
könnte,
ja.
weil es dann einfach das Spiel noch,
Genau.
noch vielseitiger macht. Und was so mit den Jahren wachsen kann, ist eine super Idee
Gerne.
zum Schenken. Ich danke dir.
Gerne, ja.
Svanche, gibt es noch was, wo du sagst, oh Mensch, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, jetzt so viele junge werdende Eltern oder auch ja, Eltern, die schon vielleicht Kinder haben, auch junge Kinder haben, wo du die erreichen kannst. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, oh, das würde ich wirklich gerne noch mitgeben? Du hast ja wirklich viel Erfahrung.
Also es gibt noch eine Sache, die ich wirklich sehr gern mitgeben möchte, und zwar zum Thema Kommunikation. Ja, es ist so, ich erlebe es jetzt im Lernwerk immer wieder, dass wir Kinder haben, die so auf eine gewisse Art sprachlos sind. Ja, und wir erleben das auch in den ersten IQ-Tests, die plötzlich auf ganz guten Verhältnissen kommen und trotzdem im Sprachvermögen runterrutschen. Das gab es früher nie. Früher waren die immer da, super, ja, und gab es immer andere Defizite, aber da habe ich eben so eine, das merken wir schon seit mehreren Jahren. Und dann kommen auch manchmal Eltern zu mir und wollen sich beraten lassen. Und dann geht es halt zum Beispiel darum, mein Kind meldet sich nicht in der Klasse. Und dann sehe ich sie vorher dort sitzen, auf mich warten. Und die Mutter hat Kopfhörer im Ohr, guckt auf ihr Handy. Und das Kind sitzt daneben und tippt die Mutter an und will kommunizieren. Ja. Und das sind ja irgendwie ganz nette Eltern. Also jetzt nicht mich falsch verstehen. Und ein zweites Schlüsselerlebnis hatte ich, als ich neulich im Schwimmbad war. Das ist wirklich noch gar nicht lange her. Da hat eine Mutter ein Kind gestillt. Und ich denke, Stillen ist jetzt ja ein Thema, was ja durchaus gut passt. Und das Kind wurde gestillt und die Mutter hat hinter dem Kind seine E-Mails gecheckt oder was auch immer. Ja, was ich total verstehen kann. Chillen ist wirklich manchmal langwierig, das wissen wir, ne? Und gerade hat man es fertig, geht es schon wieder von vorne los, ne? Aber das Kind hat in der Zeit die Mutter dauernd angetippt, ja, und hat irritiert und ist dann immer abgegangen von der Brust. Dann hat die Mutter runtergeguckt, hat das Kind wieder rangesetzt, dann hat sie wieder hochgeguckt und hat weitergemacht und das Kind hat sich wieder abgelöst. Ja, und das Kind hat also Aufmerksamkeit bekommen bei einer Sache, die eigentlich nicht gut ist. Ne? Also es schluckt erstens Luft, außerdem ist es für die Brust nicht gut, es ist insgesamt ungünstig. Und das sehe ich, da sehe ich ein großes Problem, weil was könnte man in dem Moment alles sagen zu einem Kind? Ne? Könnte sagen, ja, oh, du hast aber Durst. Ja, wo sind wir denn hier? Wir sind hier im Schwimmbad. Ne? Also ich mache dir hier aber so einen kleinen Schutzraum. Ne? Oder ist es lecker oder was auch immer. Ne? Man könnte vieles sagen. Und nun kann man natürlich sagen, Frau Goldbach, irgendwie, was redet die da? Ich habe eben auch echt viel zu tun. Ich verstehe das auch, dass man beim Stillen denkt, man könnte auch vielleicht mal einen kleinen Film gucken oder so. Aber letztlich vergibt man sich dort sehr viel. Und das ist wieder genau dieselbe Situation, wie wir vorhin bei der Wäsche besprochen haben. Man vergibt sich viel, was nach hinten raus Probleme macht.
Das ist der Punkt, ja.
Genau. Und das Gleiche gilt, kauft euch einen Kinderwagen in Fahrtrichtung zu den Eltern. Dass die Kinder lernen, die Eltern zu lesen. Ja, dass man Dinge bespricht und sagt, ach ja, da ist ein kleiner Hund, ja, auch guck mal, was der macht und solche Sachen und mit den Kindern redet, ja, lasst euch da nicht von der Industrie einseifen und dass ihr dann irgendwie beschäftigt seid. Wenn das Kind dann in den Schlaf übergleitet, kann man sagen, ich möchte jetzt gerne mal mit meiner Freundin telefonieren zu dem Kind und dann telefonieren, das kann man durchaus, ja, aber ich würde nicht auf das Handy gucken, während das Kind mich beobachtet. Ich halte das wirklich für einen Riesenfehler und ich sehe das ja auch schon, ich habe das schon ganz lange vorher vorausgesagt, alle haben gesagt, ja, du wieder und so, aber letztlich hatte ich recht, dieses Wiederholen von Dingen, dass das, was wir früher automatisch gemacht haben, war so ein tiefes Loch, hast du gebuddelt, ist es da kalt, kommt da schon Wasser oder so, das lassen wir weg. Und dadurch wird der Sprachschatz immer weniger. Ja, er wird immer weniger und das haben wir jetzt heute. Und das hilft auch nicht, wenn man dann den letzten Meter anfängt, über alles zu diskutieren, sondern das ist der Alltag. Und gerade bei diesen ganz kleinen Kindern, und das ist wirklich jetzt, deswegen freue ich mich so unheimlich, lohnt sich das wirklich. Ja, das lohnt sich wirklich, immer mal zu sprechen, auch beim Wickeln. Ne? Wenn der Vater das Kind wickelt, dass er sagt, oh ja, was mache ich denn hier? Ich habe jetzt hier diese Creme und die benutze ich jetzt und ist dir also warm sprechen. Genug? Dieses Sprechen und später auch das paraphrasierende Sprechen. So, wenn ein Kind sagt, Fußball, dass man sagt, ach, du möchtest Fußball spielen und so. Dadurch prägt sich automatisch etwas ein.
Ja.
Und das haben wir instinktiv immer gemacht und das haben wir jetzt ein bisschen verloren. Und das ist jetzt schon eine ganze Strecke, dass wir das verloren haben. Und diese Kinder haben wir jetzt. Und ohne böse Absicht. Also ich kann dir auch eine coole Geschichte erzählen, wenn du noch Zeit hast. Und zwar war ich auf dem Flughafen Und dort habe ich eine, ich liebe es, kleine Kinder zu beobachten. Einfach aus beruflicher, Sicht. Ich liebe das über alles. Also man kann mir kein schöneres. Also ich glaube, ich würde Kleinkindforscherin werden, wenn ich jetzt nochmal dürfte. Ja, also das war eine ganz reizende Familie. Ich habe da schon immer hingeguckt. Und also ganz nette Eltern. Die war ungefähr anderthalb, konnte noch nicht sprechen, aber konnte schon laufen. Total friedlich. Also ein ganz tolles Bild. Ich habe mir das angeguckt, habe gedacht, ach, hätte ich doch noch mal kleine Kinder, ja. Und dann waren die aber jetzt im WLAN und haben ihre Mails gecheckt. Wahrscheinlich mussten sie auch ihre Abflugzeiten, total verständlich. Also bitte mich da auch nicht falsch verstehen. Es war wichtig, dass sie gesprochen, geguckt haben, ne? Mhm. Und die Kleine war total fein damit. Die hat nämlich dann weiter, hat dann einfach ihre kleinen Kekschen gegessen und hat da rumgetüdelt. Auf der Bank ist da hoch und runter geklettert und so. Also alles tut die. Und in dem Moment kommt so ein riesen Flugzeug in diese Panoramascheibe. Ich war selber total überrascht, wie nah dieses Flugzeug, also man konnte praktisch den Flugkapitän sehen, samt allem. Das ist so nah also gewesen. Ein gigantisches Flugzeug. Ja, so. Nun konnte die Kleine ja noch nicht sprechen. Das heißt, sie macht und zeigt auf das Flugzeug, ne? Und ruckelt an den Eltern. Die Eltern sagen, ja, Moment, Püppelein, Moment. War ja auch total verständlich. Ist eigentlich auch gut. Konzentration auf eine Sache, dann Konzentration, was ich ja vorher gesagt habe. Aber in diesem Fall war es halt, ich war wirklich, dieses Schauspiel war, wir haben alle so mit offenen Mündern da gestanden, weil das so irre war. Aber das geht schnell. Das war wirklich so, weg war's. Ja?
Ja.
Dann waren die Eltern und haben gesagt, so, was möchtest du denn? Und die Kleine hat gebrüllt. So ein Gebrüll habe ich noch nie gesehen. Ja, die hat geschrien. Die Eltern haben die Handys weggeschmissen, haben gedacht, sie hätte sich irgendwie geklemmt oder so. Ja, weil die sind wirklich, also, und meine Kinder immer, du sagst nichts, Mama. Also, die kennen mich gut genug, ne? Ich hab also nichts gesagt. Die, ja, also was geschrien. Und die war vorher so, alles war so super. Die hat geschrien. Die hat sich nicht beruhigen lassen. Die haben sie hochgenommen. Ich sag, was ist denn? Sie kann es ja nicht sagen. Sie konnte es nicht rausbringen. Verstehst du? Die Frustration, dass sie nicht sagen konnte, was sie erlebt hat. Das war irre. Das war irre. Die hat wirklich bis, also das hatten auch, das war auch nicht schnell. Die Eltern haben alles ausgepackt an, ne, und haben versucht, also ganz liebevolle Eltern, sie auf den Schoß, sie wollte auch nicht auf den Schoß. Sie war frustriert. Sie hatte ein Erlebnis, was sie nicht scheren konnte und sie konnte es nicht sagen.
Ja.
Also so ein Schreien, also das war irre, ne? Und da, das meine ich eben. Was haben wir uns jetzt in dieser Sekunde aus Versehen vergeben? Das konnten die Eltern wirklich nicht wissen. Ja, aber ich habe verstanden, was ist diese Frustration, dass du später nicht sprechen kannst oder Dinge auch nicht gelernt hast. Du haust dann dem anderen die Schippe auf den Kopf, weil du die Dinge nicht ausdrücken kannst. Mhm. Ja, und ja, da war das eben zum Beispiel so, ne? Also, wow, was ein Flugzeug, ne? Mann, ist das nah dran, ne? Da wollen wir gleich mitfliegen und was weiß ich alles, ne? Und ja, und da ist mir das so aufgefallen, ne, wie dieser Sprachverlust uns Schwierigkeiten macht. Und später in der Schule ist das so. Ne? Wenn Kinder dann sich nicht richtig ausdrücken können, bleiben sie halt immer zurück. Und das haben jetzt junge Eltern noch vor sich. Die können das machen. Die können die Dinge besprechen.
Ja.
Cool.
Ja.
Ich beneide sie. So eine tolle Zeit.
Ja, total. Ich glaube auch, dass es ein bisschen ein Vorteil ist, wenn man nicht ganz so jung Mama wird. Also ich glaube, es gibt total die Vorteile, aber ich sehe auch so im Nachhinein auch Nachteile insofern, als dass ich denke, oh Mann, ey, wenn ich so 10 Jahre älter gewesen wäre, ich hätte schon ein paar Sachen wirklich auch anders gemacht oder schon auf dem Schirm gehabt, die ich einfach damals noch gar nicht so, ne, da musste man irgendwie das Leben irgendwie überhaupt hinkriegen, so ungefähr. Das ist total spannend. Es ist eine spannende Geschichte. Ich muss an einen Artikel denken, den hatte ich dir auch vorher einmal kurz rübergeschickt, ne, zu der zum Lesen. Also dass eben Vorlesen so wichtig ist. Und wohl nachweislich halt diese Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, also Gute-Nacht-Geschichten, so fast jeden Abend oder so, dass die einen eklatant höheren Wortschatz haben am Ende. Das fand ich auch sehr beeindruckend.
Ja, also das kann man wirklich so sagen, eklatant höher. Und selbst wenn man nicht so super turbo gut lesen kann, ja, sollte man das trotzdem machen. Mhm. Und das geht wieder um das Gleiche natürlich, ne? Und Kinder lesen ja auch gerne immer wieder ähnliche Bücher oder sogar dieselben oft, ne? Aber dieser Wortschatz ist da. Und genauso kann man übrigens auch dann noch Reimspiele dazufügen, vielleicht und auch Lieder. Mhm. Also wenn man noch so ein Lied gut hat oder sich auch einfach mal ein altes Lieder holt oder so, das könnte man noch dazu setzen. Aber ich würde sagen, jeden Abend da eine gute Gewohnheit zu schaffen im Vorlesen, das ist total schön. Und viele sagen, naja, aber das gibt ja auch Hörspiele und das könnte man ja genauso gut machen. Aber es ist doch nicht ganz das Gleiche. Also man sagt so ein bisschen, Hörspiele sind das Fernsehen der feinen Leute, also muss man auch ein bisschen gucken, weil Hörspiele natürlich weiterlaufen, auch wenn man gar nicht aufmerksam ist. Und vor allen Dingen kann ich hier den Eltern nochmal raten, machen Sie keine Gewohnheit darin, dass ein Kind beim Hörspiel einschläft, weil sonst das Ohr eben lernt, immer wenn ich etwas höre, darf ich schlafen. Und das wollen wir ja nun gerade nicht.
Dass man so, redet.
Ja, so schön entspannt. Das, ja, ich erkenne das. Wenn ich Kinder im Gespräch habe, sehe ich das, ob sie abends. Ja, also ich kann das sofort erkennen, weil ich an der Art, wenn ich rede, sehe, wie sie dann so in so einen gemütlichen Zustand übergehen. Ja, und
bei der Lehrerin dann blöd, ne?
Das ist ganz blöd. Und es ist auch so, also man würde ja selber aufhören zu lesen, wenn ein Kind müde ist. Und es hat auch wieder dieses Kontaktige, das habe ich ja auch schon mal versucht, ne? Also dieses ich bin da, Urvertrauen, auf dieser Basis lebt ja alles. Und die Bettkante ist so ein ganz sensibler Punkt, das kann man übrigens bis hoch mit Kindern dann weiter verfahren, dass dieser Moment, wo man nochmal da ist und nochmal gute Nacht sagt, das ist so ein ganz sensibler. Und wenn man den am Anfang mit Büchern ausfüllt, ist ja auch dieses, Bücher sind was Schönes dann und so, ne? Und wenn man nachher später, wünscht man sich, Kinder würden ein bisschen lesen, aber man hat das nie eingeführt, na, dann wird das auch nichts mehr. Genau dieselbe Sache.
Ja, total. Ne?
Und es ist auch sowas ganz Gemütliches. Ne?
Ja, absolut.
Ja, also das lohnt sich total. Ganz kleiner Aufwand und dieses Runterkommen und Ruhe reinbringen.
Ja, ne? Und überhaupt eben, ne, dieses Medium Buch, also dass man, das finde ich, hast du gerade ganz schön gesagt, das bekommt dann eben so einen Wert, den man eigentlich möchte, auch für die Jugendlichen und so weiter. Ne? Ich habe ja jetzt schon jugendliche Kinder. Mittlerweile ist es so, dass meine Tochter ist halt so eine Nachtigall und ich bin so eine Lerche. Und das ist natürlich furchtbar. Ne? Sie ist dann abends mega gut drauf und ich bin so müde. Das heißt, sie bringt mich mittlerweile manchmal ins Bett, weil ich sie schon ins Bett gebracht hatte und jetzt kommt sie dann wieder raus. Und genau. Und liest mir manchmal vor. Und da merke ich auch, wie das selbst in ihrem Alter noch toll ist mit dem Vorlesen, weil sie manchmal Wörter dann nicht lesen kann, weil sie nicht weiß, was das bedeutet. Mhm. Und man könnte ja sagen, ja, liest du mal alleine. Aber ich merke auch total, was es für einen Wert hat, dass sie mir vorliest, weil ich ihr dann was erklären kann. Weil ich dann, weil sie dann sagen kann, hä, was ist das denn? Oder ich sage dann, gib mal her, zeig mal. Und dann lese ich es nochmal. Also auch dieses Miteinander kann total schön sein, also auch wenn die Kinder schon älter sind, schon lesen können eigentlich, weil ab und zu kommt eben nochmal so ein Wort, wo sie denken, hä, was ist das denn? Und man merkt richtig, wie der Wortschatz halt auch da immer noch weiter wächst mit den Büchern.
Auf jeden Fall. Und es hat auch eben sowas ganz Gemütliches und beieinander, ne, sein, ne? Genau. Dass man irgendwie miteinander liest. Also das ist echt schön und das kann dann auch bleiben.
Swantje, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich habe mich total gefreut, dir zuzuhören. Ich fand das super schön und ich glaube, dass das ganz, ganz inspirierend war für alle, die gerade zugehört oder zugeschaut haben.
Ich danke dir für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Ja, das war es schon mit dem Interview mit Swantje. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Du hast ganz viel Inspirierendes für dich mit rausnehmen können. Und wenn du magst, dann kannst du uns gerne auf Instagram auch wieder was schreiben. Da gibt es wieder einen Post zur heutigen Podcast-Folge. Und ich bin ganz gespannt, was du vielleicht auch noch für Ideen hast. Also wenn du magst, schreib uns gerne deine Ideen, wie man schön mit den Kindern spielen kann, was man schön machen kann. Vielleicht hast du da noch den einen oder anderen Tipp auch zu Geschenken oder ja, es gab ja so viele Themen hier in der Podcast-Folge. Und wenn du magst, speichere sie dir auch ab. Swantje meinte gerade noch im Nachgespräch, dass es auch so eine Folge ist, die man immer mal wieder aus dem Hut zaubern könnte, auch später, wenn die Kinder einfach schon ein bisschen älter sind und einfach andere Herausforderungen kommen, dass man vielleicht nochmal reinhört und sagt, oh, wie war das nochmal? Ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit mit deinen Kindern, dass du sie genießt, dass du dich auch entspannst, einfach auch immer im Kopf hast, wir sind alle keine perfekten Eltern, das sollen wir auch gar nicht sein, sondern es geht um ein liebevolles Miteinander und auch um viel Freude miteinander. Und das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen. Ja, und freue mich, wenn du hier wieder reinschaust in den Podcast Die friedliche Geburt. Bis bald. Deine Christine.